Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Sie ist eine sehr bekannte Strafverteidigerin und Strafverteidiger haben nun mal häufig quasi mehr Verständnis für Menschen, für die wir weniger Verständnis haben. Und deswegen macht sie vielleicht jetzt auch einen Podcast, dessen Titel einige überraschen könnte, nämlich Plädoyer für Verbrecher. Also für Kriminelle, die wir an sich nicht mögen. Aber Astrid Wagner, mein Gast, kann natürlich auch etwas zum schrecklichen neuen Fall des Schüttelbabys sagen. Also nicht vom konkreten Fall, aber generell. Und damit freue ich mich, Astrid Wagner hier im Studio begrüßen zu dürfen.
Danke für die Einladung. Guten Abend.
Hallo, Astrid Wagner. Ich fange mit diesem neuerlichen Fall an, wo ein Baby geschüttelt wurde und quasi für immer schreckliche Folgen mit sich tragen wird. Also ich glaube, blind bleiben und halt geschädigt. Man weiß, und vielleicht sagen wir das noch einmal, ein Baby zu schütteln kann tödlich ausgehen, weil das ist natürlich ganz filigran. Da muss man extrem vorsichtig sein. Sie haben ja selber schon solche Fälle vertreten. Was sind das für Menschen, die ihre Babys schütteln?
Naja, es ist ein relativ häufiges Phänomen. Es hat damit zu tun, dass so ein kleines Kind den Kopf noch nicht selbstständig halten kann. Ja? Mhm. Und genau das ist das Gefährliche. Wenn man
deswegen muss man es abstützen.
Genau, muss noch gestützt werden. Und wenn man so ein Kind eben schüttelt, kommt es zu schwersten Traumen im Gehirn. Und da können irreparable Schäden entstehen, bis hin zum Tod. Ja? Ich muss gestehen, es ist ein leider nicht so unhäufiges Phänomen. Gerade als Strafverteidiger wird man oft im Leben damit konfrontiert. Ja. Ich kann mich sogar an einen Fall erinnern, da habe ich die Mutter vertreten. Das Kind wurde abgenommen, sie hat aber dann immer noch ein Kontaktrecht gehabt und das Kind ist schwer behindert gewesen. Ja.
Aber aus Ihrer Erfahrung, aus welchen Gründen schütteln die? Also wollen die dem Kind schaden? Ist das Überforderung? Ist das eine Mischung?
Es ist jeder Fall anders zu beurteilen, ja. Aber sehr oft ist es Überforderung, ja. Das ist schon zu beobachten, weil natürlich die Babys schreien, Menschen fühlen sich überfordert. Es gibt halt Menschen, die offensichtlich dieser Aufgabe der Elternschaft nicht gewachsen sind. Und wie gesagt, ich kann mich ja noch erinnern, im letzten Verfahren hat der Sachverständige das anhand einer Puppe dann auch so vorgezeigt, ja, wie schnell das eben gehen wird. Ja, das waren auch erschütternde Momente, wie man eben sieht, wie schnell eben so ein Schütteltrauma entstehen kann. Das sind auch wirklich nur ganz kurze Sekunden. Momente und es ist bereits sozusagen geschehen. Ja, aber es ist jeder Fall anders zu beurteilen. Den letzten Fall, den ich allerdings hatte, das ist jetzt auch ein halbes Jahr her, der endete allerdings mit Freispruch. Ja.
Weil?
Naja, da war es letztlich so, wissen Sie, dass die Geschworenen müssen es ja nicht begründen. Ja. Irgendwie ist offen geblieben. Ja, es war ein bisschen so, die Mutter ist ja zuerst auch verdächtig gewesen, die ist dann enthaftet worden. Wahrscheinlich waren sich die Geschworenen nicht so sicher. Und das Zweite war, dass so ein Schütteltrauma, wie soll ich sagen, oder solche Verletzungen im Gehirn, ja, können auch theoretisch andere Ursachen haben. Und das war in diesem Fall ein bisschen ein Streitpunkt. Mhm. Und die Geschworenen haben in diesem Fall tatsächlich im Zweifel für den Angeklagten entschieden. Da waren auch sehr viele überrascht.
Ja, das glaube ich. Kommen wir jetzt zu Ihrem neuen Podcast, weil das ist ein Titel, der wirklich ein bisschen überrascht, weil Plädoyer für einen Verbrecher, das ist natürlich Ihr Brotberuf, weil Strafverteidigerin müssen Sie ja ein Plädoyer für einen Verbrecher halten. Das ist Kraft Ihres Berufes, aber Sie wissen, wie das bei Menschen ankommen kann. Nämlich quasi,
ganz wichtig, er heißt eben nicht Plädoyer für Verbrechen,
sondern Verbrechen.
Dafür plädiere ich nicht. Und das ist eben genau der wichtige Unterschied. Als Strafverteidiger verteidigt man den Mandanten, aber nicht dessen Tat. Mhm. Das kann man nicht oft genug wiederholen.
Aber kann man das wirklich so gut trennen?
Ja, man kann es trennen. Man muss es trennen. Und das wird man ja auch immer wieder gefragt, nicht? Wie kann man diesen Menschen eben verteidigen? Das wurde ich auch von Mike Koch, der da sozusagen mein Kontrapunkt ist, der mir immer die Fragen stellt, die Reporterfragen, der immer wieder fragt, na, wie kann man denn und so weiter. Und da betone ich eben immer wieder, dass es eben, wie soll ich sagen, dass es eben ein Unterschied ist. Und dass man sogar, also wie kann man so gefühllos sein, dass man zum Beispiel einen Fritzl vertreten kann oder einen Vergewaltiger. Und da sage ich, nein, man braucht sogar, um gerade solche Menschen verteidigen zu können, braucht man auch ein gewisses Maß an Empathie, also an Verständnis oder an das Vermögen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und das ist mir halt immer wichtig. Ich glaube schon, dass es notwendig ist, dass man sich bis zu einem bestimmten Grad in einen Straftäter hineinversetzt. Und oft, das muss ich schon auch sagen, waren die auch selbst einmal Opfer. Auch wenn das jetzt sozusagen eine unbequeme Meinung ist, aber es ist oft der Fall.
Zumindest bei einzelnen Strafdelikten ist das auch psychologisch bekannt, dass man das weitergibt, aber trotzdem rechtfertigt das natürlich nicht. Sie kennen auch die Studien, dass die Mehrheit von Menschen, die so aufgewachsen sind, auch mit Traumata werden dann halt nicht zu Straftätern und ein geringer Prozentsatz wird es eben.
Naja, es ist, wie gesagt, noch einmal sehr einzelfallbezogen. Ich denke aber schon, wirklich schwerwiegende frühkindliche Traumata, also wenn man überhaupt keine Bezugsperson hat, also es gibt schon ganz schwere Fälle, die führen, ja, die sind ja sogar tödlich, nicht? Es gibt also Kinder, die sterben sogar durch Vernachlässigung. Man nennt das also Hospitalismus. Also kriminologisch ist der Zusammenhang zwischen Kriminalität und eben einer traumatischen Kindheit schon belegt. Und deshalb habe ich mich eben für diesen Titel entschieden. Natürlich ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Provokation dabei. Man muss ja auch ein bisschen die Leute herausfordern, zum Nachdenken anregen. Klar. Das ist natürlich auch mein Ziel gewesen.
Natürlich, Sie sind ja auch ein Medienprofi, muss man dazu sagen. Aber verraten Sie mir, was ist der Antrieb hinter diesem Podcast? Also warum haben Sie sich jetzt plötzlich entschieden? Sie schreiben ja schon seit längerer Zeit auch Bücher über Kriminalfälle, gerade über einen, der Ihnen sehr nahe stand, auch persönlich, den Unterweger. Warum jetzt dieser Podcast?
Da habe ich übrigens das Prozesstagebuch jetzt neu herausgegeben. Ja, das ist nicht von mir, sondern von Jack Unterweger. Um auf die Frage zurückzukommen, ich sage es ganz ehrlich, ja, es ist vielleicht einfach auch einmal der Fun-Faktor. Es macht mir ganz einfach Spaß. Es ist ein interessantes neues Medium. Und wie gesagt, ich habe einen jungen Herrn kennengelernt, der also Schauspielausbildung jetzt machen wird. Und der hat dann die Idee auch gehabt, hat sich angeboten. Dann habe ich, wie gesagt, mit dem Maiker mal darüber gesprochen. Und das haben wir gerade ein interessantes Gespann. Also sagen wir so, es hat sich so ergeben. Und ich mache es in erster Linie, ja, weil es mir ehrlich gesagt schon auch Spaß macht.
Gut, und Podcasts sind ja auch immer sehr beliebt. Also insofern gerade Crime-Podcasts. Ich würde trotzdem gerne, damit die Leute das auch verstehen können, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben Empathie auch für Ihre oder für Kriminelle, die Sie vertreten oder vielleicht teilweise auch nicht vertreten. Empathie heißt eben, sich hineinversetzen können. Geht das über das hinaus, dass Sie brauchen das ja auch teilweise, um diese Menschen zu verteidigen, logischerweise. Weil nur wenn ich mitdenken kann, warum der das gemacht hat. Aber geht das über das hinaus? Also haben Sie auch das, was man eine emotionale Empathie für diese Menschen?
Sagen wir so, in dem Moment, wo ich mich mit jemandem unterhalte, beziehungsweise ehrlich gesagt auch, wenn... Ich freue mich natürlich, wenn ich ein gutes Ergebnis erziele für jemanden, wenn ich einen Freispruch habe. Natürlich, eine gewisse Emotion bleibt nie ganz weg. Ja? Das ist etwas anderes, wenn ich zum Beispiel jetzt nur Kaufverträge machen würde, Gesellschaftsverträge, naja, da ist überhaupt nichts. Aber wenn man mit Menschen zu tun hat, das ist natürlich auch bei Scheidungen so und so weiter, ja? Da spielt das schon eine Rolle. Wichtig ist, dass man es natürlich nicht dann mitnimmt. Ja? Dass
aber
man dann
haben Sie nicht doch Angst, dass wenn Sie da eine gewisse Sensibilität an den Tag legen, dass Sie auch manipuliert werden von Kriminellen? Weil normalerweise gibt es einen Typus Krimineller, der sehr, sehr gut ist im Manipulieren. Und das wissen Sie.
Ja, das mag durchaus sein, nur es nutzt sich halt auch ab, nicht? Wie soll ich jetzt sagen? Ich habe doch recht viele Klienten, natürlich, ja, jeder versucht. Ich glaube, Manipulation gehört fast in den menschlichen Beziehungen. Das ist ja bei allen. Man präsentiert sich halt einmal von der besten Seite. Ja? Und es wird sich mein Mandant jetzt nicht, der weiß, er hat was Schlimmes gemacht und will bestens verteidigt werden von mir, wird natürlich nicht die schlechteste Seite präsentieren, ja? Sondern er will sich natürlich auch gut darstellen. Aber ich sage den Leuten natürlich immer, wichtig ist Ehrlichkeit gegenüber dem Anwalt, weil wenn man das nicht hat, dann kann es böse Überraschungen geben.
Für alle Beteiligten, welche Fälle werden Sie denn in diesem Podcast aufrollen?
Naja, das steht noch gar nicht, also es gibt ja immer wieder Fälle, ja, einer der ersten Fälle war halt Josef F., ja, ja. Klar. Und es ist, was mich halt wirklich erstaunt, ja, dass es da wirklich unzählige, also zehntausende Aufrufe gegeben hat. Und das ist für mich halt psychologisch so interessant, warum gerade dieser Fall nach wie vor so in den Bann zieht. Ja, das lässt wohl auch Rückschlüsse zu, auch auf Zuschauer. Ja, das war einer der Fälle, der am meisten
gezogen hat. Welche Rückschlüsse ziehen Sie da?
Naja, dass das vielleicht doch, wie soll ich sagen, verdrängte eigene Bedürfnisse möglicherweise. Ich weiß es nicht, was da für eine Rolle spielt. Aber
ich hoffe nicht, dass Sie da recht haben.
Ja, ehrlich gesagt, gerade bei Fritzl wundert es mich, dass Leute, die mit dem überhaupt nichts zu tun haben, nicht? Wenn es gibt wirklich genug andere Mordfälle, die es gibt unfassbar grauslich sind, ja, aber gerade Fritzl also wie gesagt, ist eine Projektionsfläche.
Ich hoffe natürlich wirklich sehr, 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 dass Sie da nicht recht haben und dass verdrängte Sehnsüchte, kranke Sehnsüchte wären. Was es natürlich schon noch gibt, ist die Faszination des Bösen.
Ja, schon, natürlich, aber das betrifft
und er
ja...
ist für viele so der Inbegriff des Bösen.
Einräumend, was auch eine Erklärung sein kann, er ist ja jetzt nicht der Fritzl, man kann ja den Namen aussprechen, heißt jetzt eh anders, ja, ist natürlich deshalb so faszinierend, weil er ja nicht jetzt nur dieser grauslige Kriminelle ist eben, sondern weil er ja auch sozusagen ein richtiger Durchschnittsmensch war. Ja? Also er war ja erfolgreich, er war ja einer von uns.
Aber das ist das, was Hannah Arendt schon als die Banalität des Bösen.
Er war einer von uns und das fasziniert natürlich mehr, als wenn das jemand ist, der sowieso am Rande der Gesellschaft steht. Das ist ja bekannt, nicht? Also da hat es beispielsweise einen obdachlosen Mörder gegeben, habe ich nämlich mit einer bekannten Journalistin unterhalten und gemeint, du, das interessiert die Leute komischerweise nicht, weil die Opfer sind Obdachlose. Ist eigentlich bedauerlich. Ne? Ja. Aber wenn die Opfer jetzt Millionäre gewesen wären, aus besten Kreisen, dann hätte es wahrscheinlich oder ganz sicher sogar mehr interessiert oder schöne junge Frauen, aber Obdachlose interessiert halt nicht so. Ne?
Es ist traurig, aber es ist nicht unrichtig. Wären Sie auch den Fall, der Sie natürlich in das Ganze hineingezogen hat, unterwegs in Ihrem Podcast noch einmal beleuchten?
Ja, wir werden sicherlich auch eine Sendung machen über Jack Unterweger oder einen Podcast. Wir werden auch allgemein über allgemeine Themen, nicht? Weil es gibt ja eigentlich fast noch nichts, das bin ich halt auch schon drauf gekommen, was ich noch nicht hatte. Ja? Also ich muss nicht einmal wirklich direkt am Fall
beteiligt
sein.
Aber gibt es eigentlich Fälle, wo Sie sagen, na, das, also noch einmal, ich weiß, der Rechtsstaat funktioniert nur auch deswegen, weil es auch Rechtsanwälte gibt, die die größten, aus unserer Sicht, Monster, ich sage immer, der Nürnberger Prozesse waren ein Beispiel, auch die ärgsten Nazi-Verbrecher haben Anwälte gebraucht und das war richtig so, weil das unterscheidet uns eben von Unrechtsregimen. Aber gibt es Fälle, wo Sie persönlich sagen, puh, da kann ich nicht drüber gehen, weil das würde ich einfach nicht schaffen?
Ist ganz schwierig, ja. Ich sage halt trotzdem, niemals nie. Ich hatte einmal einen Fall, wie soll ich sagen, da ist es auch um einen also Tierschutz auch gegangen und da habe ich die Verteidigung doch übernommen, weil die Angeklagte so ihre Unschuld beteuert hat. Die Grenze ist dort, wo man vielleicht wirklich merkt, man könnte ihn nicht gut verteidigen, weil dann wäre ja das sozusagen schlecht. Ja? Weil wenn ich jemand so ablehne oder etwas so ablehne, dann ist man halt nicht wirklich gut darin. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich es bisher immer noch geschafft habe, drüber zu stehen und den Menschen nicht auf die Tat zu reduzieren, sondern auf das, was eben zu dieser Tat geführt hat, die Geschichte dieses Menschen. Also bis jetzt hat es eigentlich noch keinen Fall gegeben, wo ich sagen muss, das hätte ich ablehnen müssen.
Okay, und schon als letzte Frage, auf welchen Fall waren Sie am meisten stolz bislang?
Auch schwierig, aber es hat einen Fall gegeben, ja, da hat ein Mann seine Eltern mit einem Baseballschläger erschlagen. Es ist dann im Verfahren doch herausgekommen, dass dieser Mensch seine Eltern sehr umsorgt hat. Die waren nämlich taubstumm, mhm, und letztlich hat er nur 7 Jahre bekommen wegen Totschlag. Und es war aber wirklich ein ganz normaler, netter Mensch, muss aber dazu sagen, der tut mir bis heute leid, weil ich weiß es, dass er sich das selbst nicht verzeihen kann. Er ist jetzt auch irgendwie verschollen. Mhm. Man sieht eben einen Mensch, der wirklich ein Gewissen hat, der halt wirklich einmal explodiert ist, der völlig überfordert war. Die Eltern waren ja schon sehr alt. Es war wirklich ein Sensationsfreispruch vom Mord, aber trotzdem ein unfassbar tragischer Fall, weil dieser Mensch über das nicht mehr hinwegkommen wird, dass er seine Eltern, seine Geliebten getötet hat.
Ja, natürlich. Also ich glaube, das haben Sie jetzt richtig gesagt. Das macht den Unterschied zwischen einem Menschen mit Empathie aus und einem...
Es gibt schon in den Gefängnissen Menschen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, denen das wirklich egal ist. Ja? Die sagen, ich trinke jeden Tag meinen Kaffee und mir ist das eigentlich egal. Die Frau ist tot und ich trinke jeden Tag meinen Kaffee. Auch sowas hat es schon gegeben, muss ich leider auch sagen.
Nein, natürlich. Vielen Dank, Astrid Wagner. Gerne. Wir werden uns sicherlich noch häufiger hören. Und damit schalten wir jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es gleich mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.